Ja, ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Und ich will zunächst einmal einen Überblick geben zu dem, was ich heute sagen werde. Es wird vielleicht wegen der mir vorgegebenen Zeit manchmal etwas knapp sein, um all die Gedanken so in der Kürze nachvollziehen zu können. Aber wir haben die Gelegenheit, ja hinterher Fragen zu stellen. Und ich will ganz kurz das Programm nennen, was wir tun werden. Es wird ein vorwiegend wissenschaftlicher Vortrag sein. Aber die Schlussfolgerungen, die wir nachher ziehen werden am Ende, die werden sehr weitreichend sein und werden sehr stark auch biblische Fragen berühren. Es geht also um den Begriff Information. Ich habe im Laufe, wie ich eben schon sagte, von 20 Jahren ein Konzept entwickelt, wo ich Naturgesetze über Information beschrieben habe. Und ich habe die an vielen Universitäten im Inland und auch im Ausland und auch auf internationalen Kongressen zur Debatte gestellt und habe eigentlich keinen Widerspruch dazu gefunden. Die Leute, die mitgedacht haben, konnten mir nicht entgegenhalten, dass irgendwo ein Gedanke falsch war. Allerdings haben die Leute mir einen sehr guten Dienst erwiesen durch ihre Fragen, gerade auch an Universitäten, indem sie mir Lücken gezeigt haben, wo ich noch nachdenken musste. Und ich bin jetzt eigentlich so auf dem Punkt, dass ich sage, jetzt ist eigentlich alles so im Groben doch wasserdicht, sodass man die Schlussfolgerung, die ich ziehen werde, sehr, sehr scharf ziehen werde. Im ersten Teil werde ich einige Systeme Ihnen zeigen, die mit Informationen arbeiten. Und das ist fast alles, wie wir gleich sehen werden. Im zweiten Teil werde ich dann etwas sagen über Naturgesetze im Allgemeinen. Was ist ein Naturgesetz? Was leisten Naturgesetze? Und dann werden wir einige Naturgesetze über Information kennenlernen. Und danach werden wir die Naturgesetze über Information anwenden auf das Leben. Und da werden wir einige Schlussfolgerungen ziehen, die sehr, sehr stark sind, sehr, sehr scharf formuliert sind. Ich sage das immer wieder auch an Universitäten. Es kann sein, meine Damen und Herren, sage ich dann, dass Ihnen manche Schlussfolgerung nicht passen wird, nicht in Ihr Denkkonzept passt. Aber ich vertrete hier nicht eine Meinung. Es ist die Aussage, die Schlussfolgerung, die wir ziehen, aufgrund von Naturgesetzen. Wenn Sie die Schlussfolgerung nicht akzeptieren, dann akzeptieren Sie nicht Naturgesetze. Und wenn Sie Naturgesetze nicht akzeptieren, dann müssen Sie die Naturgesetze zu Fall bringen. Ein Naturgesetz kann man zu Fall bringen, ganz einfach, indem man ein Gegenbeispiel benennt. Nur eins, dann ist es zu Fall gebracht. Das ist das Wesen der Naturgesetze, dass das so möglich ist. Aber andererseits stehen sie so fest, dass sie nicht kippbar sind. Und so will ich Sie einfach ein Stück weit hineinnehmen in dieses Konzept der Information. Ich habe das alles weitgehend auf Folien vorbereitet. Ich habe den neuesten Stand leider in Englisch, aber es ist kein Problem. Der Vortrag wird in Deutsch stattfinden. Lassen Sie sich nur nicht irritieren, dass auf manchen Folien eben englische Wörter stehen. Aber das ist ja unproblematisch, das werden wir schon gut hinkriegen. Ja, dann starten wir einfach mal mit den Bildern. Wenn wir uns die Wirklichkeit ansehen, in der wir leben, dann haben wir drei große zu unterscheidende Bereiche. Wir haben Materie, Information und Leben. Diese drei Grundphänomene sind deutlich zu unterscheiden. Sie müssen unterschieden werden, wenn wir die Welt richtig verstehen wollen und auch richtig interpretieren wollen. Wir haben die Welt der Materie, also all das, was wir anfassen können, was wir wiegen können, was wir messen können. Dann haben wir den Bereich der Information, eine völlig neue Größe. Was ist Information, soll uns beschäftigen. Und dann Leben. Was ist Leben? Man kann so sagen, wir wissen heute nicht, bezüglich der Wissenschaft, was Leben ist. Niemand ist in der Lage, Leben zu definieren. Wir können zwar eine ganze Reihe von Eigenschaften benennen, die das Leben beschreiben, aber damit ist das Leben noch lange nicht definiert und beschrieben. Was ist die beste Möglichkeit, die Welt zu verstehen? Worin haben wir die allerhöchste Aussage in der Wissenschaft überhaupt? Die allerhöchste Aussage haben wir, wenn es gelingt, Naturgesetze zu finden. Naturgesetze haben die allerhöchste Aussagekraft in der Wissenschaft. Und darum ist es mein Ziel, Naturgesetze zu finden über Information. Die Naturgesetze über die Materie sind weitgehend bekannt. Und sie stehen in den Büchern der Physik und der Chemie. Und man kann sie an allen Universitäten und auch in den Schulen lernen. Die Naturgesetze über Information sind weitgehend noch unbekannt. Und so werden Sie da etwas Neues heute hören. Wir brauchen natürlich auch die Naturgesetze über das Leben. Im Augenblick ist nur ein einziges Naturgesetz über Leben bekannt, und das heißt, Leben kann nur aus Leben kommen. Das ist das einzige Naturgesetz, was wir kennen. Hier sind viele junge Leute. Das ist eine große Herausforderung für die jungen Leute, Naturgesetze über das Leben herauszufinden. Ist gut. Okay. Schauen wir uns einige Beispiele an, die mit Information arbeiten, einige Systeme. Hier sehen wir auf diesem Bild eine Laufmaschine. Diese Laufmaschine wurde konstruiert, wie man sieht, mit 6 Beinen. Und dort sind Computer installiert. In jedem Bein gibt es Sensoren. Und diese Maschine kann laufen auf einer ebenen Fläche und kann sogar eine Treppe hochsteigen und auch die Treppe wieder runterlaufen. Beides ist möglich. Was ist der Grund, warum die Maschine laufen kann? Dort ist ein sehr kompliziertes Programm installiert, und das Programm erlaubt dieser Maschine zu laufen. Würden wir dieses Programm löschen, dann könnte die Maschine nicht mehr laufen, wenn wir die Information wegnehmen. Stellen wir uns einmal vor, wir würden diese Maschine auf eine Waage stellen, einschließlich der Information, dann würden wir einen ganz bestimmten Wert an der Waage ablesen. Dann löschen wir die Information, und was meinen Sie wohl, wie viel dann diese Laufmaschine wiegt? Wiegt sie mehr, wiegt sie weniger oder ist sie gleich im Gewicht? Gleich. Damit haben wir eine ganz wesentliche Erkenntnis herausgefunden. Information ist nicht ein Bestandteil der Materie. Das ist ein so wichtiger, ein so grundlegender Satz, dass wir uns den ganz tief in unser Gehirn abspeichern müssen, um alles Folgende zu verstehen. Viele Leute heutzutage meinen, sie könnten Informationen dadurch erklären, dass sie ein Bestandteil der Materie sind. Das ist ein tiefer Irrtum. Es stimmt nicht. An so einem einfachen Beispiel kann man zeigen, die Information ist masselos. Sie ist also nicht Teil der Materie, sondern die Information ist eine geistige Größe. Das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen und zu wissen. Auf diesem Bild sehen wir eine andere Laufmaschine. Die hat auch 6 Beine, wie wir hier sehen. Es ist eine Stabheuschrecke, und diese Stabheuschrecke, die kann nicht nur eine Treppe hochsteigen und runter, wenn die Stufen entsprechend klein genug sind, sondern sie kann in allen beliebigen Büschen und Bäumen herumkrabbeln. Und zwar, wo sie noch nie gewesen ist. Das schafft die. Daraus können wir schließen, diese Stabheuschrecke braucht ein viel komplizierteres Programm, um das tun zu können. Würden wir auch bei diesem Programm, bei dieser Stabheuschrecke dieses Programm löschen, dann könnte sie nicht mehr laufen. Wir sehen also, Information ist auch hier in diesem System eine unvorstellbar wichtige Größe, damit das überhaupt funktionieren kann. Auf diesem Bild sehen wir einen Roboter, und der Roboter sitzt vor einer Orgel. Und das Bild gibt den Eindruck, als könnte der Roboter Orgel spielen. Ob er das wohl kann? Ja, er kann, ganz sicher. Er hat nämlich eine Fernsehkamera, mit der Fernsehkamera liest er die Noten. Dann wird das in einem Programm umgesetzt, und der Roboter hat Hände und Füße, und so kann er die Orgel betätigen. Der hat sogar einen großen Vorteil gegenüber einem menschlichen Spieler, und dass er ohne zu üben, wenn man ihm ein beliebiges Blatt vorlegt, dann spielt er das vom Blatt ab. Ich möchte mal den Musiker sehen, der das auf Anhieb gleich kann. Der Roboter kann es. Der Roboter hat allerdings einen anderen Nachteil. Er kann kein bestimmtes Gewicht einer bestimmten Passage geben, so wie das ein menschlicher Spieler tun kann. Ein menschlicher Spieler kann eine ganz bestimmte Note hineinlegen, in dem, wie er spielt. Das kann der Roboter nicht. Auch in diesem System ist die Information eine äußerst wichtige Größe. Würden wir auch hier die Information löschen, dann wäre nichts mehr weiter möglich. Auf diesem Bild sehen wir eine schöne Kombination, und zwar hier eine Ameise mit einem Microchip, wie wir das so heute nennen, die in unseren Computern drin sind. Und vielleicht wird diese Ameise gerade trainiert, um die nächste Computergeneration zusammen zu basteln. Dieses Microchip repräsentiert Materie plus Information. Und die Ameise repräsentiert Materie plus Information plus Leben. Wir merken einen riesen Unterschied zwischen diesen beiden Systemen. Auf diesem Bild sehen wir eine Zeichnung, die aus dem Bereich des Maschinenbaus stammen könnte. Wir sehen da einen Stator, einen Rotor und alles, was so Maschinenbau dazugehört. Aber es ist nicht von Menschen gebaut und nicht von Ingenieuren erdacht, sondern es ist ein ganz kleines Detail am Kolibakterium. Das Kolibakterium hat nämlich 6 Elektromotoren. Die Elektromotoren werden mit 0,2 Volt angetrieben und das Kolibakterium braucht diesen Antrieb, um sich in unserer Nahrung im Darm fortbewegen zu können. Das ist der Antrieb. Dieses Kolibakterium hat eine Masse von 2 mal 10 hoch minus 12 Gramm. Unvorstellbar klein. Können wir uns gar nicht vorstellen, wie klein. Darum habe ich einmal zum Vergleich hier eine Stecknadel mitgebracht, aus der Nähkiste meiner Frau. Ein Stecknadelkopf, 2 mm Durchmesser. Meine Frage ist, wie viele von diesen Bakterien könnten wir unterbringen im Volumen eines Stecknadelkopfes? Wer will mal schätzen? Ja, bitte? 10 Millionen. Na, das ist doch ein Angebot. Ist nur ein bisschen wenig. Es sind 4.000 Millionen Bakterien, die wir unterbringen können in dem Volumen eines Stecknadelkopfes. Wir müssen uns vorstellen, dass dieses Bakterium 6 Elektromotoren hat. Es braucht natürlich auch ein Kraftwerk, um den Strom zu erzeugen für die Elektromotoren. Das Bakterium kann sich innerhalb von 20 Minuten kopieren und braucht darum auch für die Informationsübertragung ein eigenes Computersystem. Das alles ist auf so kleinstem Raum untergebracht. Wir reden heute viel von Nanotechnologie. Das ist wirkliche Nanotechnologie. Niemand kann es bauen. Niemand kann das nachbauen. Unvorstellbar genial ist das hier konstruiert. Und wir sehen, auch dieses System funktioniert nur aufgrund der Information, die in diesem System enthalten ist. In vielen Büchern wird heute dargelegt, das sind all die Bücher der Evolution, die von Folgendem ausgehen. Die sagen, wenn man Materie nimmt und dann noch Information dazu packt, dann entsteht daraus irgendwann einmal Leben. Und dieser Satz, diese Annahme ist tiefgehend falsch. Sie ist wissenschaftlich total daneben. Das muss ich ganz deutlich sagen. Weil Information eine geistige Größe ist und dadurch entsteht noch lange kein Leben. Das ist etwas ganz grundlegend Verschiedenes. Außerdem kann man nicht Materie und Nichtmaterielles hier so addieren, wie das hier in dieser Gleichung dargelegt ist. Also diese Annahme, schon die Annahme, ist tief verkehrt. Ich komme jetzt zu einigen Naturgesetzen, was uns Naturgesetze sagen. Was ist ein Naturgesetz? Man kann sagen, alle Naturgesetze beruhen darauf, dass sie aufgrund von Beobachtung gewonnen werden. Naturgesetze werden nicht dadurch gefunden, dass wir eine mathematische Gleichung hinschreiben und die beweisen. Das gibt es nur in der Mathematik. Wir befinden uns in der Wirklichkeit und in der Wirklichkeit muss man sie aus Beobachtung und Experiment finden. Wir wissen, dass alle Naturgesetze universell gültig sind. Das ist das Markenzeichen der Naturgesetze. Die Naturgesetze sind also gültig hier in Dresden, bei uns in Braunschweig, in Sydney, in New York, auf der ganzen Erde, auch auf dem Mond. Darum war es möglich, zum Mond zu fliegen, weil man annahm, dass die Naturgesetze, die wir hier auf der Erde kennen, auch auf dem Mond gültig sind. Man konnte Raketen bauen, um entsprechend Energie mitzuführen, und siehe da, es hat geklappt, weil die Annahme, dass die Naturgesetze auch dort gültig sind, richtig war. Die Naturgesetze gelten also, das muss also so sein, nicht nur auf der Erde, sondern im ganzen Universum. Die Naturgesetze weiterhin sind unveränderlich in der Zeit. Alle Ingenieure nutzen Naturgesetze aus, um etwas zu konstruieren. Auch jetzt hier, wo die Frauenkirche wieder neu aufgebaut wird, da werden Naturgesetze benutzt, um die Festigkeit, die Stabilität und alle diese Dinge zu berechnen. Und wir hoffen, wenn die Ingenieure das richtig machen, dann wird die neue Frauenkirche auch halten, weil sie die Naturgesetze eingehalten haben. Die Naturgesetze bilden also die Basis aller Technik. Die Naturgesetze erlauben es uns, Motoren zu bauen, Gebäude zu errichten, Projektoren zu konstruieren. Alle Dinge beruhen darauf, dass die Naturgesetze gültig sind, und zwar unabhängig von der Zeit. Wenn wir eine Brücke bauen, meinetwegen hier über die Elbe, dann wird das konstruiert mit Hilfe der Naturgesetze, und wir gehen davon aus, wenn sie heute richtig berechnet worden ist und gebaut worden ist, dass sie in 10 Jahren oder in 100 Jahren immer noch tragfähig sein wird, wenn die Ingenieure sich nicht verrechnet haben und die Naturgesetze richtig angewandt haben. Wir sehen also, alle Technik, alles Ingenieurwesen ist Anwendung der Naturgesetze, weil man davon ausgeht, dass die Naturgesetze überall gültig sind. Die Naturgesetze sind übrigens sehr einfach, sie sind nicht kompliziert. Da fragen sich natürlich sofort, warum studieren die Leute denn 10 bis 12 Semester, bis sie das verstanden haben. Das Problem liegt nicht daran, die Naturgesetze zu verstehen, das Problem liegt in den Anwendungen. Die Anwendungen sind sehr kompliziert. Aber weil die Naturgesetze so einfach sind, können Sie heute Nachmittag die Naturgesetze über Informationen sehr schnell lernen. Sie sind nicht schwer. Das Anwenden ist dann nachher ein bisschen komplizierter, genauso auch wie die Naturgesetze in der Physik und in der Chemie. Und ein ganz wichtiger Satz über die Naturgesetze ist der folgende, und den dürfen Sie nie wieder vergessen. Die Naturgesetze haben keine Ausnahme. Und das macht sie so unvorstellbar schlagkräftig. Weil Naturgesetze keine Ausnahme haben und immer gültig sind, können wir sehr scharfe Schlussfolgerungen ziehen. Weil wir nicht sagen können, ja jetzt, dies ist vielleicht doch eine Ausnahme. Wenn wir doch einmal eine Ausnahme finden sollten, dann müssen wir sagen, das Naturgesetz war gar keins. Wir haben uns geirrt. Das ist auch die einzige Methode, um ein Naturgesetz zu kippen, wenn es doch keins war, dass wir ein Gegenbeispiel bringen. Ein Gegenbeispiel reicht aus und dann ist ein Naturgesetz, wenn es doch keins war, gekippt. Wenn es sich nie finden lässt, dann wird damit dieses Naturgesetz immer mehr erhärtet. Bei dem Naturgesetz des Energiesatzes, ich sagte ja schon, ein Naturgesetz kann nicht bewiesen werden, sondern durch die ständige Beobachtung immer mehr erhärtet werden. Da war es so, dass in der Vergangenheit, in der Geschichte, viele Leute versucht haben, eine Maschine zu bauen, die ohne Energiezufuhr von alleine läuft. Wir nennen das ein Perpetuum mobile. Diese Leute, diese sogenannten Perpetuum Mobilisten, haben sehr viel Zeit und sehr viel Energie hineingesteckt, um zu zeigen oder um eine solche Maschine zu bauen. Es ist nie gelungen. Und sie haben aber doch uns in der Wissenschaft einen sehr wichtigen Dienst erwiesen, nämlich den, dass sie gezeigt haben, der Energiesatz ist durch nichts zu überlisten. Das geht nicht. Niemand kann Energie aus dem Nichts erzeugen. Das ist unmöglich. Die Naturgesetze erlauben uns zu zeigen, ob ein Prozess oder ein Vorgang, den wir nur annehmen, ob er in der Wirklichkeit möglich ist oder nicht. Das ist natürlich eine sehr, sehr schlagkräftige Aussage, dass so etwas ein Naturgesetz leistet. Also jemand benennt uns einen Prozess,
das und das soll so ablaufen. Und dann müssen wir nicht jedes Detail nachgucken, ob sich das richtig verhält, sondern wir können pauschal sagen, in dieser Vorgang ist aufgrund eines Naturgesetzes möglich oder unmöglich. Ich zeige Ihnen mal dieses Bild hier. Da sehen wir, wie Wasser eine Rinne hochläuft. In dieser Weise, oben angekommen, läuft das Wasser runter, ist ein kleiner Wasserfall. Und dann läuft das Wasser wieder hier dort hoch, in dieser Weise, wie auf dem Bild gezeigt. Und dann fällt es wieder runter. Und das ist ein nie endender Vorgang. Das Wasser läuft hoch und fällt wieder runter. Ist das ein möglicher Vorgang in unserer Welt? Ja oder nein? Sind wir uns einig? Nein. Was wäre die Begründung? Nun, Sie werden vielleicht sagen, ich habe es noch nie gesehen. Auch die Elbe fließt immer in derselben Richtung, bergab, aber nicht andersrum. Die Elbe fließt nicht zur Quelle hin. Das ist unsere Beobachtung. Das gilt für jedes Wasser, was wir irgendwo auf der Welt sehen, wie es sich bewegt. Die einfachere Antwort ist die, wenn wir es mit Hilfe eines Naturgesetzes begründen, wenn wir sagen, es gibt ein Naturgesetz und das sagt einfach nein. Das ist genug. Wir müssen jetzt nicht die einzelnen Wassermoleküle beobachten, was sie da tun, sondern wir sagen, es gibt den Energiesatz der Physik und der Energiesatz sagt schlicht und weg, das ist ein unmöglicher Vorgang. Nein, geht nicht. Dann müssen wir uns nicht mit den einzelnen Molekülen herumplagen, was die nun wohl im Einzelnen machen, ob die sich anziehen oder abstoßen oder sonst irgendwas tun. Ist alles nicht nötig, sondern wir haben ein Naturgesetz und das Naturgesetz sagt einfach nein. Das ist also eine sehr wichtige Konsequenz für die Anwendung der Naturgesetze. Wir werden später noch einen Vorgang kennenlernen und dann werden wir das alles anwenden, was wir jetzt gelernt haben. Ich werde Ihnen einen Prozess zeigen und dann werden Sie mir sagen, ob das ein möglicher oder ein unmöglicher Prozess ist. Jetzt haben wir das Grundlegende über Naturgesetze auch verstanden. Jetzt gehen wir weiter zum Begriff der Information. Der amerikanische Mathematiker Norbert Wiener hat Folgendes gesagt: Information is information, neither matter nor energy. Er hat gesagt, Information ist Information, weder Materie noch Energie. Das war ein sehr weiser Mann. Er hat etwas sehr Wichtiges bereits erkannt. Und er sagte, Information ist nicht Materie und Information ist nicht Energie, sondern Information ist etwas ganz anderes. Das ist ein sehr wichtiger Satz. Das hat er richtig erkannt. Nur Norbert Wiener hat uns eines nicht verraten, was Information denn ist. Er hat uns nur gesagt, was Information nicht ist. Wir wollen aber wissen, was Information ist. Und das werde ich Ihnen heute Abend, heute Nachmittag hier erklären. Was ist Information? Es ist nicht möglich, Information zu erklären mit Hilfe eines einzigen Satzes oder zwei oder drei. Information ist etwas komplizierter und darum benutze ich für die Definition von Information ein komplettes Diagramm. Das sehen wir hier auf diesem Bild. Information hat fünf verschiedene Ebenen. Die tiefste Ebene ist die statistische Ebene. Also wenn ich ein Buch nehme und die Buchstaben zähle oder so etwas tue, dann betreibe ich Statistik an Information. Ist nicht interessant für uns. Die nächste Ebene wäre die Syntax-Ebene. Und hier steht die Frage zur Debatte, welch ein Code wird verwendet, welche Zeichen verwendet man für die Informationsübertragung und auch bei einem Text, der vorliegt, welche Grammatik wird dort verwendet. Jede Sprache hat eine Grammatik, eine spezielle Grammatik, die von Sprache zu Sprache sehr unterschiedlich ist. Und alle diese Fragen, die auf der syntaktischen Ebene liegen, gehören zu dieser zweiten Ebene der Information, zur syntaktischen Ebene. Die nächste Ebene ist die semantische Ebene, auch vom Griechischen abgeleitet, Semantik. Und die Frage ist, ob die Bedeutung verstanden wird, die da übertragen wird. Und wir sehen schon an diesem Diagramm auch, es gibt immer einen Sender und einen Empfänger oder auch mehrere Empfänger. Das heißt, alle diese fünf Ebenen, die hier dargestellt sind, die sind gültig auf allen fünf Ebenen der Information. So können wir fragen von der Senderseite her, ob die Information die übertragen wird, richtig rüberkommt. Und von der Empfängerseite kann man sehen oder die Frage stellen, wurde diese Bedeutung verstanden? Die nächste Ebene ist die pragmatische Ebene und die spricht das Handeln an. Wir haben gesehen an den Beispielen, die Laufmaschine, der Roboter oder Kolibakterium oder was auch immer, alle diese Systeme arbeiten mit Informationen und als Folge der Information sehen wir immer eine Handlung, also ein Laufen, ein Orgelspielen oder was auch immer. Information hat eine Handlung zur Folge und das nennen wir Pragmatik. Und die höchste Ebene der Information, das ist die Apophatik. Und die Frage, die hier zur Debatte steht, ist, welches Ziel ist hier anvisiert vom Sender? Und auf der Empfängerseite können wir schauen, ob dieses Ziel auch wirklich erreicht wurde. Das sind die fünf Ebenen der Information. Damit haben wir schon die Definition für Information. Nun so ein paar Beispiele. Hier sehen wir so einige Zeichen auf diesem Bild und die Frage stellt sich, ob das wohl Information ist oder nicht. Wir leben ja in einem demokratischen Land, da kann man das ja einfach mal demokratisch abstimmen. Wer ist dafür, dass es Information ist? Bitte mal Hand hoch. Das ist eine gute Mehrheit. Und wer ist dagegen? Eins, zwei, naja. Na, noch jemand? Ja, wunderbar, Dankeschön. Wir leben im demokratischen Staat, da muss man auch eine Gegenmeinung haben. Jawohl, Dankeschön. Aber 4 zu, weiß nicht, wie viele hier sind, zu 200, demokratisch unterlegen. Aber die Frage stellt sich wirklich, ist das Information oder nicht? Wir identifizieren das hier als die Hieroglyphen der alten Ägypter. Und man könnte durchaus sagen, mit Berechtigung, das können vielleicht irgendwelche Tapetenmuster sein, nicht? Irgendwo in so einer Pyramide, nicht wahr, in den Gräbern, die Toten lesen sowieso nicht. Also machen wir da nur so schöne Verzierungen als Tapetenmuster. Und so hat man auch in der Geschichte eine lange Epoche gehabt, wo man diese Zeichen nicht lesen konnte. Niemand wusste, was das bedeutet. Das änderte sich in dem Augenblick, als man den Stein von Rosette fand, diesen schwarzen Stein. Und da sind 3 Sprachen drauf verzeichnet. Unten, wie Sie gut sehen können, die griechische Sprache. Darüber ein demotischer Text und ganz oben die Hieroglyphen. Und als man diesen Stein fand, kamen die Leute auf eine gute Idee. Sie sagten, es ist dieselbe Information, nur dargestellt in 3 verschiedenen Codesystemen. Es hat viel Forschungsarbeit gebraucht, aber es hat dazu geführt, dass man heute ohne weiteres die Hieroglyphen identifizieren kann. Ja, mehr noch, man kann die Hieroglyphen heute an jedem Obelisken oder in den Gräbern der alten Ägypter lesen. Man versteht das, weil man jetzt die Codevereinbarung kennt. Ein pfiffiger Programmierer hat einmal für einen Computer ein Programm geschrieben, und zwar in der Weise, dass da ein deutscher Text eingegeben wird, und ein Plotter, der zeichnet dann die Übersetzung in hieroglyphischer Sprache. So sehen wir hier einen Text in Deutsch und darüber in Hieroglyphen. Man beherrscht das heute, man kann das also, weil man die Codevereinbarung kennt. Auch daran wird deutlich, Information ist eine geistige Größe. Nun kommen wir zu den Sätzen der Information, die Naturgesetze über Information. Und da will ich Ihnen einige nennen. Es gibt keine Information ohne einen Code. Immer brauchen wir ein Zeichensystem, ein Codesystem. Und jedes Codesystem beruht darauf, dass es durch freie Vereinbarung entstanden ist. Also überlegt, wie kann man das tun? Und so haben wir den Morsecode entwickelt, wir haben unsere Zeichen, die wir für unsere Sprache verwenden, entwickelt. Auch die Hieroglyphen sind in ähnlicher Weise einmal so entstanden. Und wir stellen fest, wir beobachten, dass immer dann, wenn wir Informationen vorliegen haben, dass dazu ein Sender nötig ist. Also, es gibt keine Information ohne einen intelligenten Sender. Wenn wir Informationen zurückverfolgen von irgendeiner Quelle, wo wir sie erhalten, stellen wir fest, dass am Anfang immer ein geistiger Urheber steht. Also Beispiel, wenn wir mit dem Auto fahren und hören das Autoradio, dann kommt zwar die Information aus dem Lautsprecher, aber der Lautsprecher, dieses mechanische Gerät, ist nicht die Quelle der Information. Manchmal müssen wir 1000 Kilometer rückwärts gehen, und wenn wir es tun, am Anfang steht dort ein Sender, ein intelligenter Autor, von dem die Information stammt. Ein weiterer wichtiger Satz, ein Naturgesetz über Information ist, dass Information immer nur durch einen Willen entsteht, also niemals von alleine. Also wenn Sie irgendwo in Urlaub sind und wollen den zu Hause gebliebenen oder einem Freund mitteilen, wie groß die Koteletts sind, ob die Sonne scheint und sowas, dann nehmen Sie eine Postkarte und schreiben das. Und dazu brauchen Sie ein Codesystem und vor allen Dingen Sie brauchen den Willen, das auch zu tun. Sie können so einen riesen Stapel Postkarten sich kaufen, aber wenn Sie nicht den Willen haben zu schreiben, wird er niemals Informationen erhalten. Dann sehen wir schon, Information entsteht nur dadurch, dass ein Wille zum Einsatz kommt. Ein weiterer wichtiger Satz über Information ist, dass wir bei der Information, wenn es sich wirklich um Information handelt, dass wir all die 5 verschiedenen hierarchischen Ebenen vorfinden: Statistik, Syntax, Semantik, Pragmatik und Apophetik. Und ein letztes Naturgesetz über Information ist, dass Information niemals in statistischen, in zufälligen Prozessen entstehen kann. Viele Evolutionstheoretiker auf der Welt arbeiten daran, um zu zeigen, dass Information in irgendwelchen Zufallsprozessen entstehen kann. Niemand hat das zeigen können. Und dieses Naturgesetz besagt, es wird auch niemals möglich sein. Wir wollen noch eine wichtige Eigenschaft über Information benennen, an der etwas Wesentliches deutlich wird über Information. Wenn wir uns zum Beispiel diese Schneeflocke anschauen auf diesem Bild, dann ist das, repräsentiert dieses Bild die Realität einer Schneeflocke. Aber die Realität selbst, die Schneeflocke selbst, ist nicht Information. Jetzt müssen wir einen deutlichen Unterschied machen zwischen dem, was wir umgangssprachlich sagen. In unserer Umgangssprache verwenden wir natürlich sehr häufig das Wort Information, aber dann, wenn wir wissenschaftlich darüber reden, dann müssen wir genau definieren, was Information ist. Das muss sehr präzise geschehen. Und so müssen wir eine wichtige Eigenschaft von Information benennen. Information ist also nicht die Realität selbst, sondern ein kodiertes System über die Realität. Wenn ich also einen Satz schreibe, wie hier in Englisch oder Deutsch, Schneeflocken haben eine hexagonale Struktur, dann ist dieser Satz, der dort steht, Information, aber die Schneeflocke selbst nicht. Obwohl wir umgangssprachlich sagen, wenn wir eine Schneeflocke unter ein Mikroskop legen würden, dann würden wir umgangssprachlich sagen, wir informieren uns über die Struktur der Schneeflocke. Das müssen wir sehr deutlich unterscheiden, was wir umgangssprachlich sagen und was wir in der Wissenschaft jetzt deutlich artikulieren. Wir verwenden auch das Wort Energie in mannigfacher Weise im sprachlichen Umgang, aber wenn wir in der Physik über Energie reden, dann müssen wir ganz präzise definieren, was Energie hier ist. Dann ist diese allgemeine Redeweise nicht mehr möglich. Dann muss genau definiert werden, was Energie ist, und dann gelten die Naturgesetze für Energie dann auch in dieser strengen Definition. Das Gleiche müssen wir tun mit dem Begriff Information. Wir haben Information definiert und jetzt müssen wir noch einen Definitionsbereich machen. Das ist sehr wichtig. Es ist nicht alles Information. Irgendein Philosoph hat das mal so gesagt, das ganze Universum ist Information. Ein Philosoph darf das alles sagen. Dafür sind das Philosophen, denen nehmen wir das auch nicht übel. Aber wenn wir Wissenschaft treiben, Naturwissenschaft treiben, dann müssen wir sehr präzise sein. Und darum müssen wir sehr präzise definieren, was nun wirklich Information ist. Ich biete darum einmal 3 Möglichkeiten an, einen Definitionsbereich für Information zu machen. Wir könnten zum Beispiel definieren einen Bereich, in dem, wie hier oben in dem Bereich A angezeigt, alle Systeme enthalten sind, in denen wir ein Codesystem finden und in dem wir all die Ebenen der Information wiederfinden, wie wir sie benannt haben. Wir könnten auch das Ganze erweitern und sagen, ja, wir nehmen auch noch zufällige Zahlen hinzu oder Zeichen, die wir mit einem Computer durch statistische Untersuchungen hinzufügen. Oder wir könnten, wie der eine Philosoph sagt, das ganze Weltall noch dazu nehmen, alle Sonnen, alle Sterne, alles, was es da gibt. Und dann hätten wir also eine Definition über alles. Das ist natürlich das Schlechteste, was man wissenschaftlich tun kann. Eine Definition zeichnet sich wissenschaftlich immer dadurch aus, dass man möglichst viel ausschließt, nicht hineinnimmt, sondern geradezu ausschließt. Dadurch wird die Definition umso präziser, umso klarer. Und darum entscheide ich mich auch aus mehreren Gründen für den Definitionsbereich A. Und dieser Bereich meint immer, wenn wir die fünf Ebenen der Information vorfinden, dann sind wir im Definitionsbereich A. Also noch einmal zur Vorgehensweise. Zunächst einmal untersuchen wir alle Systeme, die es in dieser Welt gibt. Wir formulieren die Naturgesetze über Information und haben auch einen Definitionsbereich vorliegen. Und was wir jetzt tun, wenn wir das alles fertig haben, dann können wir und sind in der Lage, unbekannte Systeme zu analysieren. Wir können also jetzt ganz unbekannte Systeme uns anschauen und prüfen, gehören sie in den Bereich oder sind sie außerhalb des Bereiches? Das ist eine sehr wichtige Fragestellung. Wenn wir innerhalb des Definitionsbereiches sind, dann sind alle unsere Schlussfolgerungen, die wir ziehen können, gültig. Dann sind alle Naturgesetze über Informationen gültig. Sind wir außerhalb, dann müssen wir sagen, jetzt sind die Naturgesetze über Informationen nicht gültig, sie sind nicht anwendbar und darum können wir dazu keine Aussage treffen. Die Sätze sind nicht gültig. Aber wenn wir drin sind, dann sind wir sicher, dass wir sehr scharfe Schlussfolgerungen ziehen können. Ist dieser Gedanke klar? Der muss sehr deutlich sein, dass wir erstmal durch Untersuchung vieler bekannter Systeme das ganze Konzept entwickeln. Und dann sind wir in der Lage, wenn wir es kennen, unbekannte Systeme zu analysieren, indem wir prüfen, ob wir innerhalb oder außerhalb des Definitionsbereiches uns befinden. Das möchte ich an ein paar Beispielen demonstrieren, damit wir ganz gewiss sind, dass wir nachher auch unsere Schlussfolgerungen gut ziehen können. Hier sehen wir einige Schneeflocken, die sind alle unterschiedlich, wie jede Schneeflocke unterschiedlich ist. Die Frage ist das, sind wir jetzt innerhalb des Definitionsbereiches oder außerhalb? Das ist eine wichtige Frage. Außerhalb, jawohl, sehr gut. Ich muss Ihnen eins geben heute hier. Es ist sehr gut verstanden. Wir sind eindeutig außerhalb. Warum? Weil wir hier die Wirklichkeit selbst sehen. Ja, und hier sehen wir auch keinen Code. Ja, hier sind keine Zeichen, nichts zu sehen. Also eindeutig, wir sind außerhalb des Definitionsbereiches. Sehr gut. Aber jetzt wird die Sache etwas schwieriger. Ich habe hier ein anderes Bild. Und zwar auf diesem Bild sehen wir alle unsere Buchstaben und unsere Ziffern. Was ist das für ein Bild? Der schwedische Fotograf Kjell Sandvik war es. Er entdeckte auf einem Schmetterlingsflügel den Buchstaben F. Er war ganz erstaunt, auf einem Schmetterlingsflügel einen Buchstaben zu finden. Und da hat er sich überlegt, kann es sein, dass ich noch weitere Buchstaben finde. Und er ging mit seinem Mikroskop auf den Flügel hin und her und suchte, und was fand er? Nichts. Da hat er gedacht, ich muss vielleicht die Arten der Schmetterlinge variieren. Und so hat er andere Schmetterlinge untersucht, und dieser gute Mann war 15 Jahre unterwegs in 30 verschiedenen Ländern. Und dann war er mit dem Alphabet fertig. Und das ist sein Ergebnis. Wir sehen alle unsere Buchstaben und auch die Ziffern von 0 bis 9. Jetzt ist meine Frage, ist das wohl Information? Nein, sehr gut. Das sind einfach Strukturen, die wir auf den Schmetterlingsflügeln finden. Da finden wir riesige oder sehr verschiedene Ornamente. Und wenn man mit dem Mikroskop mal hin und her wandert, dann findet man manchmal ein Detail, das sieht aus wie ein Schmetterling, wie ein Buchstabe. Mal wie ein O, mal ein A. Wir sehen sowieso, die sind auch von der Art sehr unterschiedlich. Sie sind nur ähnlich unseren Buchstaben. Und ich bin davon überzeugt, wenn der nochmal 15 Jahre unterwegs ist, dann findet er auch noch das griechische Alphabet und auch das russische, das kyrillische Alphabet. Das sollte wohl möglich sein in der Vielzahl der möglichen Strukturen, die es da gibt. Ja, das diskutieren wir gleich, andere Meinung, ja? Das ist sehr gut. Jetzt möchte ich ein sehr, sehr schwieriges Beispiel nehmen. Aber das müssen wir tun, damit wir uns zurechtfinden, um Informationen richtig beurteilen zu können. Sie kennen sicher alle dieses Bild. Das hat man auf einer amerikanischen Rakete befestigt, eine Messingplatte mit diesen beiden nackten Menschen da drauf. Und diese Rakete hat man ins Weltall geschossen, und zwar mit folgendem Gedankengang, der dahinter steckt. Wenn es irgendwo im Universum noch Leben gibt, und die werden die Rakete sehen, und die werden das Bild sehen, dann werden die die Schlussfolgerung ziehen, es gibt irgendwo anders in unserem Universum Lebewesen, die sehen aus wie diese hier. Ich glaube nicht, dass es die gibt, aber so war die Idee. Und jetzt ist meine wichtige Frage daran. Wenn wir das einordnen in unser Informationskonzept, in die Definition von Information, befinden wir uns mit diesem Bild innerhalb oder außerhalb des Definitionsbereiches? Das ist jetzt ein bisschen schwierigere Frage. Wie? Das ist Information, wird gesagt, und hier wird gesagt, ist außerhalb. Also jetzt haben wir zwei Meinungen. Jetzt müssen wir entscheiden, sind wir drin oder draußen. Nun, ich erinnere noch einmal, wie Information definiert ist. Wir haben gesagt, Information entsteht in der Weise, dass wir einen Zeichensatz verwenden. Sie erinnern sich an die syntaktische Ebene. Wir haben also einen Symbolsatz, also einfach hier die Buchstaben ABC oder die russischen, griechischen oder was auch immer, irgendeinen Zeichensatz. Und wenn wir aus dem Zeichensatz Zeichen herausgreifen und zusammenzusetzen zu Informationen. Das ist der Vorgang, wie wir Informationen konstruieren. Das tun wir auch beim Schreiben. Wir denken natürlich nicht nach, dass wir jeden Buchstaben aus einer Kiste ziehen, ja, so wie das die Buchsetzer früher gemacht haben, sondern das geht eben sehr schnell in unserem Gehirn. Aber vom Grundsatz her ist das die Vorgehensweise. Man nimmt aus einem Zeichensatz die Zeichen heraus und setzt Informationen zusammen. An der Tastatur, an einem Computer, wird uns ja das auch geläufig, da haben wir all die Zeichen, aus dem Zeichensatz tippen wir irgendwas zusammen und haben dann die Information, die wir konstruieren wollten. Ist nun bei diesem Bild genau das die Vorgehensweise? Antwort: Nein. Wir nehmen ja hier bei diesem Bild nicht Symbole aus einem Zeichensatz, sondern es ist eine Zeichnung. Eine einmalige Zeichnung, die ist einmalig angefertigt worden und stammt nicht aus einem Symbolsatz. Dass wir natürlich die Schlussfolgerung ziehen können, das muss auch von einem intelligenten Wesen stammen, so etwas zu malen, ist klar. Aber das können wir nicht ableiten aufgrund der Naturgesetze über Information. Wir sind also deutlich außerhalb, ja? Deutlich außerhalb des Definitionsbereiches. Sie sehen schon, herauszufinden, ob wir innerhalb oder außerhalb des Definitionsbereiches sind, ist eigentlich die Hauptaufgabe bei der Anwendung der Naturgesetze. Nun aber sind wir präpariert, um lebende Systeme zu analysieren. Also schauen wir uns die lebenden Systeme an, und da stellen wir fest, in all den lebenden Systemen finden wir 20 Aminosäuren. Diese 20 Aminosäuren bauen all die Eiweißstoffe unseres Körpers auf. Wir haben in unserem menschlichen Körper 50.000 verschiedene Eiweißstoffe. Und die bauen die Haare auf und die Hautzellen und die Leberzellen und all die vielen Zellen, die wir haben, die werden aus unterschiedlichen Proteinen gemacht. 20 Aminosäuren. In den Zellen wird das hergestellt. Was muss also die Zelle wissen, um ein bestimmtes Protein herzustellen? Nun, die chemische Formel. Hier sehen wir die Aminosäurenfolge beim menschlichen Insulin. Das sind 51 solcher Bausteine, solcher Aminosäuren. Und die bilden in diesen zwei Reihen gerade ein Molekül von Insulin. Das heißt, die Zelle muss diese chemische Formel kennen. Um Informationen zu übertragen, das wissen wir jetzt schon, braucht man ein Codesystem. Ein Codesystem, das stellvertretend für die Wirklichkeit steht. Das ist ja das Wesen von Information. Information ist nicht die Sache selbst, sondern stellvertretend das, was gemeint ist. Und im genetischen Code finden wir nun die Namen der verschiedenen Aminosäuren, wie wir sie hier sehen, und drei Buchstaben im genetischen Code bezeichnen gerade eine Aminosäure. Ja? Und das finden wir
im DNS-Molekül. Im DNS-Molekül gibt es vier Buchstaben: Adenin, Thymin, Cytosin und Guanin. Das sind die vier Buchstaben. Das ist eine Vier-Buchstaben-Schrift.
Und aus diesen vier Buchstaben werden jeweils drei kombiniert und die bezeichnen gerade eine Aminosäure. Und die finden wir dann in den DNS-Molekülen. Und hier haben wir im DNS-Molekül die höchste Informationsdichte, die es überhaupt gibt. Es gibt keine höhere. Und darum vergleiche ich auch nochmal diese Informationsdichte mit meiner berühmten Stecknadel hier. Diese Stecknadel hat einen Kopfdurchmesser von 2 mm. Und meine Frage ist, wie viele Taschenbücher kann ich speichern im Volumen eines Stecknadelkopfes, wenn mein Stecknadelkopf aus demselben Material wäre wie ein DNS-Molekül? Und die Antwort, ich habe es ausgerechnet, das ist ein Bücherstapel, der ist 500 Mal höher als die Entfernung von der Erde bis zum Mond. Dann haben wir einen Eindruck von der unvorstellbaren Informationsdichte, die wir hier im DNS-Molekül vorfinden.